Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wieder sind Sie eingeladen, mit mir über Johannes den Täufer nachzudenken. Er ist der Wegbereiter und Zeuge des lang ersehnten Heilandes und Messias Jesus Christus. Heute der vierte Teil, das Ende Johannes des Täufers. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und gehe mit Ihnen heute in eine der dunklen Stellen der frohen Botschaft von Jesus Christus hinein. Denn, liebe Gemeinde, das Ende Johannes des Täufers ist erschreckend, grausam und wirkt sinnlos. Alles in uns empört sich dagegen. Wie kann das sein, dass gerade er, der vorbildliche Gottesmann, ein so schreckliches Ende findet, aus der Laune eines Fürsten beim Festgelage heraus? Liebe Gemeinde, dahinter steht unsere falsche Vorstellung, dass ein gottgefälliges Leben mit einem seligen Sterben alt und lebenssatt verbunden sein muss. Das Markus-Evangelium stellt Johannes den Täufer nicht nur als Vorläufer Jesu zu Lebzeiten vor, sondern auch im Sterben. Damit gibt er dem grausamen Tod des Johannes im Gesamtzusammenhang seines Evangeliums einen Sinn. Singen wir von dem Abendlied »Bleib bei mir, Herr« im evangelischen Gesangbuch die 488 die ersten beiden Strophen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium im 6. Kapitel ab Vers 17. Herodes hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber hatte zu Herodes gesagt, »Es ist nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast.« Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Da trat heran seine Tochter, die von Herodias, und tanzte. Und sie gefiel Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Da sprach der König zu dem Mädchen, »Bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben.« Und er schwor ihr feierlich, »Was du von mir bittest, will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs.« Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich bitten?« Die sprach, »Das Haupt Johannes des Täufers.« Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach: »Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers.« Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen der Eide und derer, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht abweisen. Und alsbald schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab's dem Mädchen. Und das Mädchen gab's seiner Mutter. Und da das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Liebe Gemeinde, der Bericht vom Martyrium des Johannes beginnt mit dessen Einkerkerung. Er hatte sich den Zorn des Herodes Antipas, Fürst über Galiläa und Perea, seit 4 v. Chr. zugezogen, als er ihm die unerlaubte Ehe mit der Herodias vorhielt. Der Täufer trat damit für das Gesetz ein, das den Ehebruch verbietet. Im 10. Gebot heißt es: Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Das 6. Gebot sagt: Du sollst nicht Ehe brechen. Herodes hatte beides getan, denn um der Heirat mit Herodias willen hatte er seine erste Frau verstoßen. Darüber hinaus brandmarkt Johannes der Täufer die Verbindung von Herodes mit der Frau seines leiblichen Bruders als Blutschande. In Levitikus 20, Vers 21 heißt es: Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder geschändet. Nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus hieß der Bruder, dessen Frau Herodias war, allerdings ebenfalls Herodes und nicht, wie es bei Markus heißt, Philippus. Philippus war der Mann der Salome und damit Schwiegersohn von Herodes Antipas. Das zeigt, wie mühsam es für die Evangelisten war, die Informationen über längst Vergangenes konkret und korrekt zusammenzustellen. Das Markus-Evangelium ist etwa 50 Jahre nach dem Tod des Johannes aufgeschrieben worden. Am Anfang geht Herodes unnachsichtig gegen Johannes vor, lässt diesen ergreifen und ins Gefängnis werfen. Markus betont damit die Parallelität zum Schicksal Jesu, der im Garten Gethsemane ebenfalls von den Häschern ergriffen und abgeführt wird. Dann aber wandelt sich das Verhalten des Herodes. Herodes versucht nun, Johannes vor den Nachstellungen seiner Frau zu schützen. Die grauenvolle Einkerkerung wird fast zur Schutzhaft. Ja, mehr noch, Herodes scheint gar Gefallen zu finden an den Predigten seines Gefangenen, Es heißt, denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Es wirkt fast so, als liefe die Erzählung auf eine Bekehrung des Herodes hinaus. Versetzt man sich in den gefangenen Johannes, so nähren diese Gespräche zwischen ihm und Herodes die Hoffnung auf Freilassung. Der Gottesmann wird während seiner Gefangenschaft zwischen Widerstand und Ergebung hin und her gerissen gewesen sein, wie es ähnlich aus den Tagebüchern eines Dietrich Bonhoeffers aus seiner Gefangenschaft durch die Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert überliefert ist. Immer wieder schien auch bei ihm die Hoffnung auf Freilassung zum Greifen nahe. Doch schließlich ist auch er in den letzten Kriegstagen einen scheinbar sinnlosen Märtyrertod gestorben. Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten über Markus hinaus, dass sich Johannes im Gefängnis mit Jesus beschäftigt. Es heißt, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Neutestamentler Theissen und Merz halten diesen Text für einen, der Anspruch auf einen historischen Kern hat. Sie sagen, die Täuferfrage offenbart, dass Johannes im Gefängnis an seiner eigenen, bisher nicht eingetroffenen Ankündigung des Gerichtes durch eine himmlische Richtergestalt zweifelnd die Möglichkeit in Erwägung zieht, dass Jesus, der von ihm ganz anders angekündigte Kommende ist. Jesus antwortet den Jüngern des Johannes, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist eine spannende Frage, liebe Gemeinde. Hat sich Johannes der Täufer im Gefängnis geärgert über die Wundertaten, die ihm von Jesus berichtet wurden? Oder haben sie ihm viel mehr Hoffnung gegeben, dass Gott sein vollmächtiges Wirken auf Erden fortsetzt, wenn auch nicht durch ihn? Liebe Gemeinde, Herodias wird als die rachsüchtige Frau eingeführt, vor der in Jesus Sirach, Kapitel 25, Vers 18, gewarnt wird. Dort heißt es: Es ist keine Bosheit so schlimm wie Frauenbosheit. In ihrer Absicht, Johannes töten zu wollen, erinnert sie an Isabel, die Frau des israelitischen Königs Ahab. Er lebte und regierte von 871 bis 852 vor Christus. Sie hatte vor, den Propheten Elia umbringen zu lassen, so hören wir es in 1. Könige 19, Vers 2. Allerdings gelingt Isabel das nicht, weil Elia vor ihr in die Wüste flieht. Durch solche Anklänge will Markus Johannes als den wiedergekommenen Elia und Wegbereiter des kommenden Messias zeichnen. Der Geburtstag des Herodes verschafft Herodias unerwartet eine Gelegenheit für die Durchführung ihres Johannes-Beseitigungsplans. Es gab damals die Gepflogenheit, bei einem königlichen Gastmahl keine Bitte zu verweigern. Dieser Brauch wurde gelegentlich ausgenutzt. Es ist kein Zufall, dass Herodes hier als König bezeichnet wird, als er der tanzenden Prinzessin Salome eidlich zusichert: Was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Der von Rom abhängige Großfürst wirft sich hier in die Pose des Großkönigs, der er offenbar gerne gewesen wäre. Dadurch gibt er jedoch seine Entscheidungsmächtigkeit an die Salome ab und wird von ihr abhängig. Und so bekommt Herodias ihre Rache. Der wortgewaltige Johannes kommt nicht mehr zu Wort. Nur sein abgeschlagenes Haupt lässt ihn ein letztes Mal in Erscheinung treten. Jesu Kreuzigung dagegen wird in den Evangelien ausführlich geschildert und auch letzte Worte überliefert. Immerhin wird die Bestattung des Johannes durch seine Jünger berichtet. Auch hier besteht die Parallele zur Bestattung von Jesus im Grab des Josef von Arimathea und die Beweinung seines Leichnams durch die Frauen. Lasst uns beten. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe bei uns und bei allen deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen himmlischen Frieden. Amen.
Ist bei uns am Abend und am Morgen.
ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.